Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzgein. Schönen guten Morgen. Am Montag übernimmt der Mann die Führung im Europäischen Rat, für den die EU vor allem ein Geldtopf ist, mit deren Subventionen man die eigene Klientel bei Laune hält. Viktor Orbán, was der ungarische Ministerpräsident in den nächsten 6 Monaten vorhat und wie sehr er EU-Projekte blockieren und gefährden kann, das besprechen wir gleich mit der Politologin Ellen Boos. Außerdem beschäftigt uns der Wahlkampf in Großbritannien, genauer der in Schottland. Auch da dürfte Labour wieder stärkste Kraft werden. Make Europe Great Again. Mit diesem Motto übernimmt Ungarn am Montag turnusgemäß die Ratspräsidentschaft in der EU. Ein Trumpsches Motto des Trump- und Putin-Freundes Viktor Orbán. Der hat in den vergangenen Jahren mit seiner Politik die EU erpresst, Verhandlungen gestoppt und Entscheidungen blockiert. Wie der ungarische Ministerpräsident die kommenden Monate an der Spitze der EU, sagen wir mal vorsichtig, gestalten will, das hat er im März so formuliert.
Wenn wir also Ungarns Freiheit und Souveränität bewahren wollen, haben wir keine andere Wahl, als Brüssel zu besetzen. Die Polen mögen von der Flutwelle der Soros-Linken mitgerissen worden sein. Aber die Slowaken sind wieder auf den Beinen, die Tschechen wachen auf, die Österreicher bereiten sich vor, die Italiener finden sich langsam zurecht, die Niederländer sind auf den Beinen und auch die Amerikaner rebellieren. Das wird ein entscheidendes Jahr sein.
Ja, Brüssel besetzen und das ausgerechnet in einer Zeit des Umbruchs in der Europäischen Union, in den Institutionen 3 Wochen nach der Europawahl. Was von der Ratspräsidentschaft Orbán zu erwarten ist, möchte ich mit Ellen Boos besprechen. Sie ist Politologin an der Andrassy-Universität in Budapest. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Götzke.
Frau Boos, Orbán redet also davon, Brüssel zu besetzen. Was meint er damit?
Das sind die martialischen Töne von ihm im Vorfeld der Ratspräsidentschaft. Er möchte ja Brüssel oder die EU grundsätzlich umgestalten und steht ja seit Jahren in einem Konfliktverhältnis mit der EU und hat gesetzt darauf und setzt weiterhin darauf, dass einfach innerhalb der Mitgliedstaaten der EU eben ein politischer Umschwung stattfindet, der mehr und mehr rechtspopulistische Parteien in Regierungspositionen bringt, sodass sich dann quasi seine Linie durchsetzen wird. Und er hat auch von dieser Europawahl, der Wahl des Europäischen Parlaments, die jetzt stattgefunden, hat auch erwartet, dass da eine rechte Mehrheit entstehen könnte. Aber diese Erwartungen haben sich ja nicht erfüllt und Fidesz ist im Moment sogar noch ohne Fraktion im Europäischen Parlament. Also da ist er weit entfernt von diesen Tönen. Aber man muss immer sagen, dass diese sehr konfrontativen Töne auch ganz stark natürlich für die innenpolitische Auseinandersetzung in Ungarn gedacht sind.
Das heißt, er setzt auf Meloni und Le Pen.
Unter anderem ja, aber natürlich auch auf Fico in der Slowakei und auch auf die neue niederländische Regierung. Und ich glaube, das ist einfach ja ein Trend, der jetzt in vielen Wahlen auch deutlich ist, dass eben rechtspopulistische Kräfte oder überhaupt populistische Kräfte stärker geworden sind. Aber sie sind noch weit davon entfernt, eine Mehrheit sowohl im Europäischen Rat als auch im Europäischen Parlament zu haben.
Orbán übernimmt ja in einer Zeit, in der die EU-Spitzen neu besetzt werden, wo Frankreich wählt, sich das Parlament nach der Wahl konstituiert. Ein Moment, wo es ja eigentlich einen Vermittler braucht statt einen Spalter.
Genau, und das ist natürlich jetzt auch ein großer Kontrast, wenn man sich das Programm der ungarischen Ratspräsidentschaft anschaut, was ja vor wenigen Tagen veröffentlicht worden ist. Das klingt sehr versöhnlich. Es beginnt mit dem Satz, Ungarn wird sich als ehrlicher Makler im Geiste einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und den Institutionen für den Frieden, die Sicherheit und den Wohlstand eines wirklich starken Europas einsetzen. Das ist ja genau die Rolle, die da beschrieben wird, die man von einem Ratspräsidenten erwartet. Und damit beginnt das Programm und auch die Punkte, die dann genannt werden, inhaltlich, aber auch die Ausführungen, die sind überhaupt nicht provokativ. Das ist ein ganz normales, in Anführungszeichen, Programm einer Ratspräsidentschaft. Da findet sich eigentlich aus meiner Sicht nichts, was jetzt auf die diese konfrontative Rhetorik, die er sonst pflegt und auch sein Verhalten in Brüssel schließen lassen würde. Daraus könnte man rückschließen, dass Ungarn natürlich, und das glaube ich auch, so wird es sein, daran interessiert ist, eine erfolgreiche Ratspräsidentschaft zu haben. Also quasi das routinemäßig gut abzuwickeln und möglicherweise dann dadurch auch das doch sehr negative Bild, was Herr Ungarn im Moment hat, in der EU auch etwas wieder aufzuhellen.
Das heißt, die Rhetorik ist für Ungarn, fürs Innere, das Programm für Brüssel?
Ja, so würde ich es erstmal formulieren. Wie man das dann aufrechterhalten kann auf die Dauer, es wird natürlich schwieriger auch werden, weil natürlich dann auch in Ungarn die Prozesse in Brüssel sehr viel stärker in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen werden. Und wir haben natürlich jetzt auch eine neue ungarische politische Kraft im Europäischen Parlament, eine neue Partei, die gleich mit 7 Abgeordneten gewählt wurde und die ja auch Mitglied der Europäischen Volkspartei geworden ist. Also kann ich mir vorstellen, dass die Kommunikation auch etwas schwieriger wird, so aufrechtzuerhalten, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat.
Ja, das ist ja die Partei von Peter Modja, der ist ja sehr erfolgreich, Teil der EVP, haben Sie gerade gesagt, während Orbáns Fidesz ja noch keine Fraktion hat. Also wird faktisch die ungarische Opposition relevanter als Fidesz in Europa im Parlament?
Also ich glaube, dass die ungarische Opposition auf jeden Fall relevanter werden wird durch die Mitgliedschaft jetzt von dieser Tisza-Partei, von Peter Modja in der Europäischen Volkspartei. Die Rechte, die sortiert sich ja noch auch. Ich habe jetzt auch gelesen, dass auch Fidesz überlegt, noch eine eigene Fraktion zu bilden, so wie das ja auch die deutsche AfD angekündigt hat. Wir haben ja quasi bisher 2 rechte Fraktionen, einmal die etwas gemäßigteren Rechten unter Giorgia Meloni und die, sag ich mal, radikaleren Rechten unter Marine Le Pen. Und es war ja schon überraschend im Vorfeld der Wahlen, dass eben diese Fraktion von Le Pen, Identität und Demokratie, die deutsche AfD ausgeschlossen hat, weil sie ihnen zu radikal war. Und die AfD ist ja jetzt auch nach den Wahlen, ist es ihr nicht gelungen, aufgenommen zu werden, wie der plant, eine eigene Fraktion. Wenn jetzt auch noch Fidesz eine eigene Fraktion organisieren will, dann hätten wir eine wesentlich gespaltenere Rechte im neuen Parlament, als wir das im alten Parlament hatten.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Oppositionspartei eingehen. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, man hat diese Partei in der EVP. Hat das Einfluss auf die Ratspräsidentschaft von Orbán?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ich denke einfach, dass die EVP ist die stärkste Fraktion. Es wird Posten zu verteilen geben. Ich glaube einfach, dass diese Tisza-Partei dadurch natürlich Vorteile bekommt. Aber es ist ja eine ganz neue Partei, die vor allen Dingen auch erstmal vor der Aufgabe steht, sich wirklich in Ungarn zu organisieren und aufzubauen. Das wird auch eine große Herausforderung. Aber es ist natürlich einfach von der institutionellen Verankerung erstmal ein großer Vorteil für die Tisza-Partei. Aber ich glaube nicht, dass das die Ratspräsidentschaft Ungarns beeinflussen wird. Und wir müssen ja vielleicht auch nochmal hervorheben, dass diese Ratspräsidentschaft ist ja keine normale, weil es eben der Beginn eines neuen Zyklus ist nach den Europawahlen. Hier stehen jetzt erstmal im Mittelpunkt die Verteilung der wichtigsten Ämter in der Europäischen Union. Es wird relativ wenig Gesetzgebungsarbeit geben. Das Parlament muss sich konstituieren, die Fraktionen müssen sich finden, dann muss die Kommissionspräsidentin und die ganze Kommission bestätigt werden. Also es sind eher solche Aufgaben, die im Mittelpunkt stehen, und es wird wenig Gesetzgebungsarbeit geben.
Was aber auch im Mittelpunkt steht, ist die Ukraine-Politik. Mhm. Das dürfte besonders schwierig werden. Orbán wollte erst den Start der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine blockieren, versucht immer wieder die Hilfen zu stoppen, zu blockieren. Könnte er als Ratspräsident eine russlandfreundlichere Politik durchsetzen?
Also die Möglichkeit hat er sicher nicht. Er kann Dinge verzögern. Also die Ratspräsidentschaft hat ja die Möglichkeit, des Agenda-Settings, also die Tagesordnung zu bestimmen, aber die Themen stehen natürlich auf der Tagesordnung, die kann er nicht runternehmen. Er kann natürlich die Prioritäten setzen. Aber es war ja auch ganz interessant, ich glaube, vor wenigen Tagen hatte noch der ungarische Europaminister angekündigt, dass der Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine sicher nicht auf der Tagesordnung stehen. Aber die belgische Ratspräsidentschaft, die jetzt ausläuft, hat ja quasi in letzter Minute noch festgestellt, dass sie den Verhandlungsrahmen akzeptiert und dass die Verhandlungen jetzt starten könnten. Also das ist auch ein ganz interessantes Phänomen, was da noch aufgetreten ist. Insofern kann das Ungarn jetzt eigentlich auch nicht mehr verhindern.
Also ja, bislang haben sich die 26 anderen Staaten ja stets durchgesetzt. Also da gehen Sie davon aus, dass das im nächsten halben Jahr auch so wird.
Ja, weil es gibt einfach in diesen Fragen keine Mehrheit, die hinter der Position der ungarischen Regierung steht, nicht? Und ich denke, gerade wenn man jetzt glaubwürdig die Rolle eines ehrlichen Vermittlers spielen möchte, wird es natürlich auch schwierig, wenn man dann versucht, durch so eine Veto-Haltung Entscheidungen zu verhindern. Wie gesagt, man kann sicher was verzögern und weiter aufschieben, aber eine grundsätzliche Änderung des Kurses kann ich mir nicht vorstellen, dass das möglich ist.
Also zusammenfassend gefragt, halb so schlimm.
Ja, so könnte man sagen. Wir werden natürlich sehen, aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass Ungarn wirklich auch ein großes Interesse hat. Und das war ja auch bei der ersten Ratspräsidentschaft im Jahr 2011 so. Da gab es auch heftige Konflikte schon zwischen Ungarn, der noch relativ frisch im Amt befindlichen Orbán-Regierung damals und der EU. Aber auch da hat man sich bemüht, eine möglichst professionelle Ratspräsidentschaft durchzuführen und hat da durchaus auch Erfolge erzielt. Also die wird im Rückblick doch sehr positiv bewertet.
Sagt Ellen Boos, sie ist Politologin an der Uni Budapest. Mit ihr sprach ich über die ungarische Ratspräsidentschaft, die am Montag turnusgemäß beginnt. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Die Briten wählen nächste Woche ein neues Unterhaus und was schon jetzt ziemlich klar ist, sie werden den Wechsel wählen. Die regierenden Tories sind nach dem Chaos der Post-Brexit-Jahre extrem unbeliebt und stehen vor der dramatischsten Niederlage in ihrer 200-jährigen Geschichte. Großer Gewinner dürfte Labour werden. Um im Unterhaus die entscheidende absolute Mehrheit zu bekommen, müssen die Sozialdemokraten allerdings nicht nur den Tories Wahlkreise abluchsen. In Schottland müssen sie die dort dominierende schottische Nationalpartei schlagen und eben auch dort stärkste Kraft werden. Unsere Korrespondentin Christine Heuer war in Schottland unterwegs in einem Wahlkreis, in dem ein Labour-Promi gegen die SNP antritt. Douglas Alexander, ein Mann, der schon unter Tony Blair regiert hat.
50 Kilometer östlich von Edinburgh liegt in der Grafschaft East Lothian die Kleinstadt Dunbar, einer der trockensten und sonnigsten Orte in Schottland. An einem frühen Junimorgen spannt sich tiefblau ein wolkenloser Himmel über der Ruine von Dunbar Castle auf. Nicht viel mehr als ein roter Backsteinhaufen über dem kleinen Hafen der Küstenstadt. Früher einmal war die Burg eine der stärksten Festungen Schottlands. Doch den Truppen von Oliver Cromwell hielt sie im Bürgerkrieg nicht stand. Nach seinem Sieg gegen die schottischen Royalisten ließ Cromwell Dunbar Castle 1650 zerstören. Im Hafen bringen Fischer in tuckernden Booten ihren Fang an Land. Hunde werden Gassi geführt, ein paar Müßiggänger räkeln sich auf Bänken in der Morgensonne. Jahrzehntelang war Schottland eine Labour-Hochburg, doch dann fiel die schottische Nationalpartei siegreich in sie ein. Mit einer Politik links von den Sozialdemokraten und mit ihrem Kampf für die Unabhängigkeit. Schottland schickte zuletzt nur noch einen Labour-Abgeordneten ins Unterhaus. Jetzt könnte sich das Blatt erneut wenden. Labour hat in Schottland 36 Sitze im Visier. Einen davon wollen die Sozialdemokraten sich im Wahlkreis East Lothian zurückholen. Ihr Sieg scheint zum Greifen nah. Welche Partei wollen die Passanten am Hafen von Dunbar wählen am 4. Juli?
I'll probably be voting Labour.
I'm thinking at the moment SNP.
Im Moment denke ich SNP. Wir sollten das Recht haben, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen.
We should have the right to make our own decisions.
Certainly don't like SNP because they've wrecked the country, in my opinion.
Ganz sicher nicht die SNP, die haben unser Land ruiniert. Also im Grunde jede Alternative dazu.
So really any alternative to that?
Heißt das Labour?
A Labour, fine, yeah. Prefer Labour, yes.
Ihre Freunde, sagt die ältere Frau noch, machten es genauso wie sie. Eigentlich seien sie alle für die Konservativen, aber die hätten diesmal gar keine Chance. Und um die SNP zu verhindern, wollten sie taktisch wählen. Wenige hundert Meter die Straße hoch machen die Parteien Wahlkampf in Dunbar's High Street. Es ist Samstagmorgen. Die Geschäfte sind voll. Das Interesse der Passanten an den Wahlkämpfern ist mäßig. Am Labour-Stand versucht der Spitzenkandidat für East Lothian, mit Wählern ins Gespräch zu kommen. Wenige bleiben stehen. Dann geht eine junge Frau auf Douglas Alexander zu und fragt ihn nach etwas, wofür seine Partei stark kritisiert wird, ihre Haltung zu Israel.
Hallo. Hi. Hello. Very nice to meet you.
Hi, you too. I was just wondering what your views on Israel.
Alexander ist dem Briten kein Unbekannter. Er war Teil der Regierungen von Tony Blair und Gordon Brown. Als die schottische Nationalpartei Labour bei den Unterhauswahlen 2015 vernichtend schlug, verlor er seinen Parlamentssitz. Mit Keir Starmer an der Spitze seiner Partei will er ihn sich jetzt zurückholen.
Here in East Lothian, people feel deeply let down by two governments.
In East Lothian fühlen sich die Leute von gleich zwei Regierungen zutiefst im Stich gelassen. Wir bekommen mit, dass sich viele SNP-Wähler von der Partei lösen und einen Wechsel wollen. Genauso geht es vielen Tory-Wählern, die sich schämen für Boris Johnsons Partygate und Liz Truss's 49 Tage als Premierministerin, die viele hier mit einer höheren Hypothekenlast bezahlen.
Boris Johnson partying during the pandemic and then the 49 days of Liz Truss's premiership.
Die Tories sind im gesamten Königreich beim Wähler unten durch. Der Niedergang der SNP in Schottland verdankt sich ihrem Finanzskandal, politischer Unsicherheit nach den Rücktritten gleich zweier Ministerpräsidenten und einer Politik, die viele Schotten für abgehoben halten. Sie interessieren sich gerade weniger für die Unabhängigkeit als für Maßnahmen gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die langen Wartezeiten beim National Health Service. Parteien gewinnen Wahlen nicht, sie verlieren sie. Die Bürger möchten die Tories abstrafen, viele in Schottland auch die SNP. In den nationalen Umfragen wird Labour ein Erdrutschsieg vorhergesagt. Dass die Partei dafür wichtige Sitze in Schottland zurückerobert, gilt als ausgemacht. Trotzdem mahnt sie sich und ihre Anhänger zur Vorsicht. Die Stimmen mögen den Sozialdemokraten zufliegen, doch die Herzen der Wähler müssen sie erst noch erobern. Kurz vor der Wahl am 4. Juli sagen rund 40% der Schotten, sie hätten sich noch nicht endgültig entschieden. Und dann gibt es die, die sich schon lange entschieden haben, dafür nämlich gar nicht zu wählen. Wie diese beiden alten Fischer unten am Hafen von Dunbar.
Not voting for anybody.
Me neither.
Not voting for anybody.
Because it just encourages them.
Wählerstimmen würden die Politiker bloß ermutigen, sagen die beiden. Dabei würden alle lügen, um gewählt zu werden. Und wenn sie erst einmal gewählt seien, würden sie ihr Wort nicht halten.
Any politicians just lie through their back teeth.
They all tell lies to get themselves in. And once they're in, they don't keep up to anything they've said.
Wahlkampf in Schottland. Am 4. Juli wählen die Briten ein neues Parlament und sie dürften sowohl die Tories als auch die schottische SNP abwählen. Christine Heuer war im Wahlkampf in Schottland unterwegs. Das war's von Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.